Lieber Herr Müller, Sie waren dieses Jahr schon 23 Tage krank und damit häufiger als die meisten Ihrer Kolleginnen und Kollegen. Freundliche Grüße, Ihre Geschäftsleitung. Ist das womöglich der Brief, der gegen Blaumachen hilft? Tja, in einem Experiment hat es zumindest funktioniert. Und deswegen sprechen wir drüber. Vorher aber die neueste Wendung im Zollchaos der USA.
SWR 1 Arbeitsplatz. Alles, was im Job bewegt.
Mit Alexander Winkler. Hi zusammen. Wer wie viele in einem exportorientierten Unternehmen arbeitet, der dürfte seit Freitagnachmittag vermutlich aus dem Kopfschütteln nicht mehr rauskommen. Erst kippt der oberste Gerichtshof in den USA Teile der Zölle, die US-Präsident Donald Trump im vergangenen Jahr verhängt hat. Als Reaktion hat Trump selbst kurz darauf weitere 10% Zoll für alle angekündigt. Ab Dienstag. Und damit ist das Zollchaos perfekt. Was heißt das für die exportorientierten Unternehmen bei uns? Patrick Burkhardt ist Geschäftsführer von Aura, einem Mittelständler mit rund 100 Beschäftigten in Germersheim. Und er klingt alles andere als begeistert.
Nee, eigentlich nicht. Es ist wirklich so, mit diesen ganzen Unsicherheiten in die Richtung jetzt mal kurzfristig wieder neue Zölle zusätzlich verhängt, ist es einfach so, dass man gucken muss, was man machen kann. Aber richtig nachhaltig sich entwickeln geht leider nicht mit den USA.
Können wir das mal ganz praktisch machen? Was löst dieses Hin und Her bei den Zöllen denn bei Ihnen in der Firma aus?
Man würde ja denken, dass es eine gute Entscheidung ist, dass die Zölle gekippt wurden durch das Supreme Court. Allerdings ist es für uns so, dass es jetzt wieder eine Situation ist, dass wir einfach nicht wissen, wie es weitergeht bezüglich den Zöllen. Heißt, Donald Trump hat zwar eine Niederlage erlitten vor seinem obersten Gerichtshof, allerdings hat er sofort wieder neue Zölle ausgelöst. Was das bedeutet, ist für uns überhaupt nicht absehbar. Von daher schlechte Nachrichten für uns leider.
Wie müssen wir uns das bei Ihnen in der Firma vorstellen? Sitzen da jetzt eine Reihe von Exportmanagern, die sich überlegen, welche Lieferungen müssen wir stoppen, welche vielleicht noch schnellstmöglich auf den Weg bringen, Preise neu berechnen oder sowas?
Nein, eigentlich bedeutet das, dass wir einfach so weitermachen, wie wir es ja geplant hatten, da wir einfach keine neue Basis haben, Entscheidungen zu treffen. Das Geschäft in die USA hat es stark abgenommen und das, was momentan noch stattfindet, lassen wir einfach so weiterlaufen.
Das heißt, der Handelspartner USA, der wird für Sie einfach weniger attraktiv. Suchen Sie sich also Alternativen?
Ja, auf jeden Fall. Also der Handelspartner USA war eine große Hoffnung für uns, eine Alternative für den sehr starken Handelspartner China darzustellen. Das hat sich unter der Regie Donald Trump für uns leider nicht bestätigt, zumindest mal bisher. Und von daher ist es kein Hoffnungsschimmer jetzt, dass es besser wird, eher negativ in der Entwicklung. Von daher sind wir noch stärker angewiesen auf alternative Handelspartner.
Das heißt einmal 180-Grad-Wendung quasi in den letzten Jahren.
Ja, definitiv. Wir haben ja Anfang 2024 sogar eine Gesellschaft gegründet in den USA in der Hoffnung, dass wir stärkere Geschäfte etablieren können. Und ja, das hat sich bisher überhaupt nicht bestätigt.
Sagt Patrick Burkhardt, Geschäftsführer bei Mittelständler Aura in Germersheim hier in SWR 1 Arbeitsplatz. Ja, und von der großen Zollpolitik kommen wir jetzt zum Krankenstand in Deutschland. Denn Blaumachen, Krankfeiern, das ist echt ein Problem. Sprich, wenn jemand zum Beispiel am Montag ohne echte Krankheit das Wochenende verlängert, indem er oder sie sich einfach krank meldet. Das ist zumindest eine Situation, die viele Menschen kennen, hat sich unser Reporter in Koblenz erzählen lassen. Und das sorgt für Frust.
Ja, natürlich. Man lässt die Kollegen dann im Stich, ne? Weil man macht sich ja extra ein langes Wochenende. Das zeigt natürlich dann auch Unzuverlässigkeit.
Ja, finde ich tatsächlich nicht so klasse. Ich meine, krank ist krank, das ist in Ordnung. Aber wenn man sich vor der Arbeit drückt, ist das halt eine andere Geschichte. Da muss man einen anderen Weg einleiten, wie sich jedes Mal krank zu melden.
Das ist natürlich unschön und unkollegial. Die anderen machen die Arbeit mit.
Natürlich gibt es immer die, in Anführungsstrichen, schwarzen Schafe, die den Ruf da verschlechtern. Aber ich habe immer ein Problem damit, wenn pauschalisiert wird.
Das ist ja letztendlich Arbeitszeitbetrug. Es ist natürlich etwas schuftig den Kollegen gegenüber.
Schön ist das nicht, aber wenn die Geschäftsführung oder der Abteilungsleiter da nicht durchgreift, kann ich da auch nichts machen.
Ja, so hat es offenbar auch die Geschäftsführung einer regionalen Supermarktkette gesehen und ist deswegen aktiv geworden. Im Rahmen einer wissenschaftlichen Studie hat sie vermeintlichen Blaumachern, also Menschen, die sich auffällig häufig krank gemeldet haben, einen Brief geschickt. Und zwar nur eine Info, etwa, hey, du warst zuletzt öfter krank als deine Kollegen, aber ansonsten keine Konsequenzen. Und tatsächlich, die Krankmeldungen an einzelnen Tagen, die gingen messbar zurück. Vor allem an Montagen oder Samstagen. Das klingt einfach und überraschend erfolgreich und kommt auch in unserer Umfrage gut an, wenn auch nicht bei allen.
Ich finde, ein freundlicher Brief gar nicht so falsch. Nee.
Solange es im Rahmen bleibt, dass es ein Hinweis ist, dass man es vielleicht mal nicht so oft machen sollte, das finde ich tatsächlich ganz gut.
Ich finde, ein persönliches Gespräch wäre besser.
Wenn es im Rahmen des Rechtlichen ist, okay, aber ich finde das ein bisschen aufdringlich.
Ja, ich finde, es geht leider auch ein bisschen in die Privatsphäre rein, weil letztendlich ist die Gesundheit ja ein privates Ding.
Was denken Sie, wenn Sie so einen Brief bekommen würden?
Ich wäre da mit Sicherheit ernsthaft am Erwägen, mich umzubewerben.
Würde ich krank feiern, würde ich wahrscheinlich mich trotzdem erstmal angegriffen fühlen und über rechtliche Schritte nachdenken, weil man ja immer erstmal in den Opfermodus umschaltet.
Dann würde ich in mich gehen und gucken, ob mich das zurecht trifft oder nicht.
Ja, irgendwie hinterlässt so ein Brief offenbar ein bisschen einen schalen Beigeschmack und sei es nur, weil er in Masse verschickt, ja vermutlich auch Leute trifft, die wegen echter gesundheitlicher Probleme häufiger krank sind als andere. Darüber sprechen wir mit Florian Schweden. Er ist Arbeitspsychologe im Berufsverband Deutscher Psychologinnen und Psychologen. Herr Schweden, fangen wir erstmal mit der positiven Beobachtung an, dass nach dem Experiment mit dem Infobrief der Krankenstand gesunken ist. Haben sich da die vermeintlichen Blaumacher ertappt gefühlt?
Also um das mal so zu beantworten, wir bewegen uns da mit der Studie im Bereich der Transparentmachung von sozialen Normen, sagt man dazu. Also Orientierungspunkte, die für uns in der Organisation gelten, wo ich als einzelne Person mich daran orientieren kann, was macht mein Kollege, was macht meine Kollegin, was ist vielleicht auch die gewünschte Kultur. Hierbei muss man auch sagen, dass Beschäftigte, insbesondere in dieser Branche oder Supermarkt, ja eben nicht mal eben ins Homeoffice gehen können in der Regel, sondern eben vor Ort am Arbeitsplatz arbeiten. Und ertappt fühlen ist an der Stelle das Saloppe, was ich auch erstmal nicht ausschließen würde. Und warum? Diese Salientmachung, also diese Bewusstmachung dieser Norm, die wir eigentlich teilen, dass wir da sind, alle gemeinsam, ist insofern eine gute Sache. Nur wenn man offen lässt, was damit passiert oder wo die Info herkommt, dann kann natürlich es auch dazu führen, dass Leute Druck empfinden oder Sanktionen vielleicht doch befürchten, ohne dass sie ausgesprochen wurden.
Wir haben eine Umfrage gemacht mit gemischten Reaktionen. Viele von denen, die wir gefragt haben, sagen, die finden es gut, dass da offenbar eine elegante Lösung gegen Blaumachen gefunden wurde. Andere fanden aber, so ein Brief macht ein schlechtes Gewissen. Möglicherweise mit der Folge, dass manche Betroffene sich beim nächsten Mal krank zur Arbeit schleppen. Sehen Sie diese Gefahr auch?
Ich sehe vor allen Dingen die Gefahr, dass der Interpretationsspielraum, wie das jetzt zu deuten ist, dieser Brief, ganz stark wieder bei der Person, also bei den Arbeitnehmenden liegt. Insofern, als dass sie durch ein verändertes Verhalten, durch eine veränderte Einstellung dazu beitragen können, dass ja Fehlzeiten minimiert werden, dass Blaumachen reduziert wird. Das ist auch richtig, aber das ist halt nur ein Teil des Ganzen. Mir kommt dabei zu kurz, wir müssen auch betrachten, nicht nur Verhaltensweisen, sondern eben auch Verhältnisse. Das heißt, hier wurde eine Veränderung hinsichtlich der Fehlzeiten erwirkt, ohne gleichzeitig noch einen Diskurs darüber zu führen. Naja, gibt es vielleicht verursachende Arbeitsbedingungen, Arbeitsanforderungen, die dazu führen, dass überhaupt diese, ich sage jetzt mal, Blaumachneigung existiert? Und dieser Diskurs hat nicht stattgefunden und gleichzeitig ist es dann sehr auf die Person zentriert. Und das, finde ich, ist dann nicht die schönste Lösung, sondern mit so einem Geschmäckle.
Die Kritik an den Arbeitsbedingungen, die kommt auch von der Gewerkschaft Verdi, die zudem kritisiert, Beschäftigten zu unterstellen, sie würden krank feiern. Das deutet nicht auf allzu großes Vertrauen hin. Teilen Sie das auch?
Vertrauen ist da, würde ich sagen, ja, das ist der Begriff, mit dem man am meisten spielen kann, um vielleicht auch Effekte zu erzeugen. Man muss dabei beachten, mancherleiner nutzt die Krankschreibung, um vielleicht andere Verpflichtungen überhaupt gerecht werden zu können, pflegebedürftiges Familienmitglied etc. pp. Oder aber ich kann halt nicht kränklich zur Arbeit kommen, weil ich in Präsenz bin, weil ich mit Lebensmitteln oder Kundinnen oder arbeite. Mir bleibt eigentlich in Anführungsstrichen nur die schnelle Krankmeldung. Also es ist ein sehr komplexes System. Ich würde aber nicht 1 oder 0 dazu sagen, sondern ich würde sagen, mach doch mal bitte den Spielraum breiter und macht eine Facettendiskussion, dass man genau unterscheidet, was bringt die Person dazu, diese Krankschreibung einzureichen? Ist es Frust, ist es wirklich Krankheit oder ist es einfach der letzte Hilfeschrei?
Also ist es eher was man individuell betrachten sollte, statt mit so einem, sagen wir mal, Massenbrief?
Ja, bevor ich diesen Brief nutze als Intervention, würde ich jedem Unternehmen jeglicher Branche anraten, macht doch mal bitte eine Draufschau auf, wie steht es um eure Arbeitsanforderungen und um eure Arbeitsrahmenbedingungen. Und dann können wir natürlich auch schauen, wie steht es um euer Team. Also wie sind sie ausgestattet, Leistungsvoraussetzungen, Resilienzfaktoren, besondere Dinge. Dann kann man das alles mit beachten. Und ich bin ein großer Freund dafür, wenn man das teilt, also wenn man wirklich diese gemeinsamen Werte, dieses Gemeinschaftsgefühl auch stärkt im Sinne von gemeinsames Verständnis erzeugt Commitment und das erzeugt gemeinsames Handeln. Das wünsche ich mir ganz oft, aber nicht als Drohung, sondern wirklich als gemeinsam erarbeitetes Mir-Gefühl. Wenn ich so einen Brief bekomme, ohne daran mitgewirkt zu haben, dann kann das natürlich dieses Druckgefühl auslösen. Wenn ich aber diesen Brief bekomme, weil ich weiß, wir wurden dazu befragt oder wir hatten dazu einen Austausch und jetzt wird es endlich mal transparent gemacht, das ist was ganz anderes.
Das heißt, wenn ich Sie zusammenfassen darf, würden Sie sagen, so ein Brief kann ein legitimes Mittel sein, aber es ist jetzt nicht grundsätzlich eine Idee, die andere Unternehmen sich abschauen sollten.
Ich würde sagen, der Brief wird seine Wirkung zeigen. Ich weiß nur nicht, wie hoch die damit verbundenen Kosten sind. Kosten meine ich damit, es kann ein Druckgefühl bei Personen verursachen. Es kann ein Gefühl der Kontrolle bei Mitarbeitenden erzeugen. Es kann aber auch ein Gefühl erzeugen, hey Mensch, dir ist es wichtig, dass ich da bin. Aber es bringt Unternehmen dort nichts, dieses nur als kann zu beobachten, sondern sie müssen die Glaskugel dann nehmen und aufbrechen. Also sie müssen, wenn sie so einen Brief verschicken, auch mit den Folgen arbeiten und die Leute da beteiligen. Das muss moderiert werden, begleitet werden und es braucht einen Austausch dazu, damit eben nicht die, die dann Druck empfinden und deswegen nicht blau machen, die werden dann auf kurz oder lang vielleicht doch wieder blau machen müssen. Und dann ist es ja eben nicht mehr dieses freiwilliges Blaumachen, sondern dann ist es ein Blaumachen eben aufgrund von Erkrankung, Überforderung oder Nicht-Zugehörigkeitsgefühl. Und dann ist das Kind im Brunnen gefallen und dann habe ich was Negatives erreicht, obwohl ich was Positives erwirken wollte.
Sagt der Arbeitspsychologe Florian Schweden. Herr Schweden, vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank.
SWR 1 Arbeitsplatz. Frag die Arbeitsrechtlerin.
Und das ist Rechtsanwältin Julia Englert, für die uns Sandra eine Frage gemailt hat. Sie hat vor kurzem ihre derzeitige Arbeitsstelle gekündigt und um Bestätigung des Kündigungsschreibens gebeten. Allerdings hat sie bis heute noch keine Rückmeldung erhalten. Jetzt will sie wissen, ist die Kündigung dann trotzdem rechtskräftig?
Wenn die Kündigung bei ihrem Arbeitgeber angekommen ist, ist sie wirksam geworden. Eine Kündigung ist nämlich eine einseitige Willenserklärung, die benötigt keine Bestätigung. Man fordert nur immer eine Bestätigung an, damit man auch weiß, dass die Kündigung angekommen ist. Am besten fragen Sie nochmal proaktiv bei der Personalabteilung nach.
Unsere Experten beantworten auch eure Fragen zu Job, Karriere und Arbeitsrecht. Schickt uns eure Fragen an arbeitsplatz@swr1.de.
Der Pflegenotstand in Deutschland ist alarmierend. In den nächsten Jahren und Jahrzehnten brauchen wir bundesweit Hunderttausende neue Fachkräfte in der Pflege. Zuletzt waren in Baden-Württemberg schon 3.500 Stellen offen, in Rheinland-Pfalz fast 1.900. Um neues Personal zu gewinnen, probiert der Kreis Göppingen etwas Neues aus. 4 Tage lang konnten Interessierte an einem sogenannten Pflegecamp teilnehmen und dort in den Beruf reinschnuppern. SWR1-Reporter Nicola von Hauff war in einem Krankenhaus und in einem Pflegeheim mit dabei.
Dass er sich bereit erklärt, uns noch zu helfen, das ist echt toll.
Hildegard Cigalis ist begeistert. Heute wird sie in der DRK-Tagespflege in Eislingen nicht nur von altgedienten Pflegekräften betreut. Heute ist auch Frank Kofler dabei. Gemeinsam spielen sie gemütlich 4 Gewinnt. Frank Kofler ist Mitte 50 und gelernter Maschinenkonstrukteur. Seit ein paar Wochen ist er arbeitslos und er denkt darüber nach, in einen Pflegeberuf zu wechseln.
Und jetzt war das in der Zeitung drin, da sage ich zu meiner Frau, ich schau mal, ich habe gerade Zeit und ich könnte noch da mal reinschnuppern. Und sie hat gesagt, ja, du, das wäre bestimmt was für dich, du gehst auf die Menschen zu und es macht dir bestimmt Spaß, auch mit älteren Leuten, mit deiner Oma und ja, probier das doch aus.
Tagespflegeleiter Jörg Vizani findet es toll, dass sich Menschen wie Frank Kofler für Berufe in seinem Haus interessieren. Auch, dass sich nicht nur junge Menschen gemeldet haben.
Es gibt immer mehr pflegebedürftige Menschen und es gibt leider immer weniger Leute, die diesen Beruf machen wollen. Und deswegen ist mir für jede helfende Hand dankbar. Seien es Quereinsteiger, seien es Menschen, die das nur ehrenamtlich machen wollen, aber natürlich umso besser Leute, die sagen, sie möchten das als Ausbildung auch in einem späteren Alter noch machen und Pflegefachkraft werden.
Auch das Klinikum Christophsbad in Göppingen nimmt am Pflegecamp teil. Was man hier als Interessierter in den 4 Tagen machen darf, verrät Krankenpflegerin Stefanie Voss.
Er darf Vitalzeichen mit uns zusammen messen, das üben wir. Ein wichtiger Punkt ist die Händehygiene, das nehmen wir auf jeden Fall durch. Dann hat er in Anführungsstrichen Medikamente richten dürfen. Die haben wir als Gummibärchen getarnt. Da hat er einen Medikamentenplan bekommen, wo dann jedes Gummibärchen eine andere Milligrammanzahl hat.
Wer hier in den Beruf reinschnuppert, soll nah an Patienten kommen. Das ist wichtig, damit keine Berührungsangst aufkommt. Dem 17-jährigen Luca Gualdi gefällt das. Auch praktische Übungen wie die von Stefanie Voss mit den bunten Gummibärchen.
Ich fand's gut, weil wenn ich jetzt ein Medikament anschaue, sieht jeder gleich aus. Deswegen fand ich gut, dass Steffi halt das so einfach gemacht hat.
4 Tage haben sich insgesamt 30 Menschen im Pflegeberuf praktisch ausprobieren können. Ein Erfolg, zumindest für Luca Gualdi und Frank Kofler. Denn sie überlegen jetzt ernsthaft, Pflegefachkraft zu werden.
Aber es ist schon ein sehr interessanter Beruf auf jeden Fall. Ja. Und es gibt ja viele Leute, die Pflege benötigen. Es ist einfach ein Beruf, der gerade gefragt ist.
Ja, sehr. Dann drücken wir die Daumen, dass die 4 Tage Pflegecamp genügend Begeisterung wecken konnten. Immerhin gab es zum Ende noch eine kleine Abschlussfeier und ein Zertifikat. Und damit steht ja wohl der Bewerbung in der Pflege nichts mehr im Wege. Das war SWR1 Arbeitsplatz mit Alexander Winkler. Danke euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
SWR1 Arbeitsplatz.